Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Man sagt ja, dass jeder Mensch so sein besonderes Talent hat und es hat mich fast 42 Jahre gebraucht, aber ich habe mein Talent entdeckt. Anscheinend habe ich so eine Art Magnetismus für Illustratoren, weil ich, seitdem ich beim Telestammtisch bin, nur umgeben bin, gefühlt von Illustratoren. Und heute, bei der Besprechung von Bridget Jones' Rock nach ihm, bringe ich euch den Beweis, denn ich podcaste heute nicht nur mit der lieben Schlogger, hallo Schlogger,
hallo,
sondern auch mit der Sam von Nerdshirt, hallo.
Hi.
Und die beiden Grazien sind Illustratorinnen. Und ich möchte nicht zu viel verraten, aber im Vorgespräch habe ich relativ wenig geredet, aber sie dafür sehr viel von Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, aber sie scheinen da sehr in ihrer Materie gewesen zu sein. Das ist ganz schön, aber wir reden jetzt hier über Filme. Bekommt ihr das jetzt hin?
Ach, bestimmt.
Sticker zeichnen, Druckereien. Um was geht's heute nochmal? Sind wir nicht
was,
hier bei
Vektorgrafiken?
Telestickertisch. Es geht um Filme?
Filme? Ja. Das ist aber, dafür habe ich nicht bezahlt.
Okay, also ihr Lieben, wir reden über den mittlerweile vierten Teil der Bridget Jones-Reihe. Bridget Jones verrückt nach ihm im Original Mad About a Boy, der am 27. Februar in den deutschen Kinos startet. Tatsächlich ist es ein Film, der, glaube ich, in den USA auf Streaming-Kanälen nur läuft und in Deutschland aber kommt er in die Kinos. Bevor wir anfangen, was kennt ihr von Bridget Jones, beziehungsweise wie steht ihr zu der Figur Bridget Jones oder war das vielleicht sogar jetzt euer Erstkontakt? Schlogger, bitte.
Tatsächlich habe ich mindestens zwei Bücher gelesen. Also ich habe das erste Buch gelesen und dann das zweite in Thailand auch noch, weil ich damals so diese romantischen Bücher mochte, die im Tagebuchstil geschrieben sind. Und die sind ja im Tagebuchstil. Also jeder Eintrag beginnt ja mit, wie viele Zigaretten habe ich geraucht? 300. Ich wiege 5 Millionen Kilo und mein neuer Vorsatz ist schon wieder am Arsch. Und dann erzählt sie halt, wie ihr Tag war. Und das fand ich sehr nett. Damals habe ich auch Mondscheintarif gelesen. Das ist ja ein deutsches Buch, wurde auch verfilmt. Welche Verfilmung jetzt besser ist, das ist nicht Thema des Podcasts. Und nachdem ich die beiden Bücher gelesen hatte, habe ich auch mindestens den ersten Film gesehen. Beim zweiten bin ich mir tatsächlich schon unsicher. Und Bridget Jones' Baby kenne ich nicht tatsächlich.
Vielen Dank. Sam, wie ist es bei dir?
Ich kenne tatsächlich auch das erste Buch, weil meine Mom das gelesen hat, mir dann in die Hand gedrückt hat, bevor wir ins Kino sind. Und ich habe alle Filme gesehen, den dritten aber auch erst ganz kurz vom vierten noch schnell nachgeholt. Und ja, bin quasi damit irgendwie mit aufgewachsen, mehr oder weniger, weil meine Mom das stark verfolgt hat. Die steht total auf Liebesromane und solche Bücher. Und Bridget Jones war immer, ja, irgendwie Teil davon.
Okay. Ja, ihr habt also alle das ein oder andere Buch gelesen. Das ist der Beweis, ich ziehe nicht nur Illustratorinnen an, sondern auch Streberinnen, denn natürlich habe ich keines der Bücher gelesen. Und Sam wird es, glaube ich, bestätigen, aber die letzten paar Tage, bevor wir diesen Film gesehen haben, war vor allem eine Frage bei zentral: Welchen dieser Vorgängerfilme habe ich gesehen? Ich weiß zu 100%, ich habe den ersten gesehen. Und ich glaube, den dritten. Oder doch den zweiten. Es ist ganz irre gewesen und ich glaube, ich kann jetzt sagen, ich habe den ersten gesehen und den dritten und beim zweiten habe ich zumindest irgendwie Ausschnitte aus einem thailändischen Frauenknast, fragt nicht, irgendwie irgendwo aufgeschnappt. Das ist also mein Bezug zu Richard Jones und ich kann auch sagen, ich mochte den ersten Teil wirklich ganz gerne, als der vor langer, langer Zeit in die Kinos kam. Zum zweiten habe ich keine Meinung und den dritten fand ich eher enttäuschend. Ich muss auch sagen, das ist auch stolze 9 Jahre her. Schlogger, wie fandest du denn die Filme?
Den ersten fand ich, glaube ich, auch ganz gut. Der ist ja von 2001. Das ist ja so ewig lange her. Da war ich ja, keine Ahnung, da war ich 16 oder so. Und ich weiß nicht, ich habe den seitdem nicht mehr gesehen. Kann also nur sagen, dass mein 16-jähriges Ich den Film damals gut fand. Ja, zum zweiten, wie gesagt, weiß ich nicht, ob ich den gesehen habe. Und das ist meine Meinung. Mit diesem Mindset ging ich dann auch jetzt an den vierten Film ran, da ich ja wieder, wie gesagt, den dritten nicht gesehen habe.
Ja, ich habe die immer mal wieder so geschaut, aber immer eher so den ersten. Den zweiten habe ich auch noch ja relativ okayisch im Kopf, bis auf so ein paar Grundinformationen. Den dritten, wie gesagt, erst vor ein paar Tagen gesehen, den fand ich sehr anstrengend zu schauen. Es gab so den einen oder anderen etwas lustigen Moment, muss ich sagen, wo ich dann gedacht habe, ja okay, da lache ich jetzt mal. Das war es dann auch. Aber da fand ich die ein oder andere Rolle der Nebencharaktere sehr anstrengend. Und ja, so hat sich das dann gegeben. Aber ich war eigentlich immer recht positiv gestimmt der Bridget-Figur gegenüber, weil sie mal was anderes war. Ne? Schlogger hat es schon erwähnt mit den ganzen Kippen und dem Gewicht und dem Essen. Es war etwas nahbarer als so die anderen perfekten Damen aus dem einen oder anderen Liebesfilm.
Hm, ja. Also kann man, glaube ich, abkürzen, wir alle drei sind nicht die großen Bridget Jones-Experten, aber wir mögen die Figur zumindest und finden aber den ersten Teil, würde ich sagen, mit am besten, oder? Sieht das auch so?
Ja, schon, auf jeden Fall.
Mhm. Gut, dann haben wir eine relativ grundsolide Basis, auf der wir jetzt aufbauen können. Und indem wir einfach mal reden über den vierten Teil, bevor wir das machen können, muss einer von euch jetzt mal eben kurz sagen, worum es geht. Und wen nehme ich denn? Ene, mene, miste, es rappelt in der Schlogger, mach du mal.
Was? Ich habe wieder mal nicht zugehört. Wahrscheinlich soll ich den Film zusammenfassen, denn das wäre ein guter Punkt.
Nein, wir sind schon beim Fazit.
Nein, eine Lüge. Also, in Bridget Jones, verrückt nach ihm, heißt er so auf Deutsch? Mad About the Boy, verrückt nach ihm, genau. Geht es um, Überraschung, Bridget Jones, beziehungsweise Bridget Darcy. Denn sie ist mit ihrem Mark Darcy verheiratet. Sie hat, man hat es ja in Bridget Jones mit dem Baby, dem dritten Film, schon herausgefunden, dass sie ein Baby von Mark Darcy hat und noch ein zweites Kind dazu. Sie ist jetzt, keine Ahnung, fast 60, also Mitte, Ende 50. Und so habe ich es mir zumindest jetzt blind ausgerechnet. Und das ist ja kein Spoiler, oder? Was dann das Wichtige ist, sie ist eine Witwe. Also Mark Darcy, ihre große Liebe, ist bereits seit 4 Jahren tot. Sie ist also in der Situation, dass sie alleinerziehende Mutter ist von 2 Kindern, die noch nicht so alt sind. Also sie sind um die, ich schätze mal 9 und 12 oder so. Oder 9 und 14 wahrscheinlich. Also von nicht ganz erwachsenen Kindern, die sie erziehen muss, die noch ihrem Mann hinterher trauert, ihrer großen Liebe. Und jetzt kommt es eben dazu, dass sie von einem jüngeren Mann umschwärmt wird und sie sich eben überlegt, kann ich dem nachgeben? Sollte ich dem nachgeben? Welche emotionale Tiefe könnte das eingehen? Welche Konsequenzen hätte das für mich? Und dann wird das Ganze eben noch garniert mit alten Figuren, die wir aus den Teilen, anderen alten Teilen alle kennen und der typischen Bridget Jones Trotteligkeit, nenne ich es jetzt mal. Mhm.
Ich muss kurz mal nachfragen. Du hast jetzt gesagt 9 und 12. Ich hatte die als wesentlich jünger wahrgenommen.
Ich habe mal nachgelesen, ja? Heute extra 9 und 4 tatsächlich. Mabel soll 4 sein und Billy soll 9 sein.
Oh Gott, und ich bin die Mutter hier. Also ja, toll, okay.
Wie also wer weiß, vielleicht ist dein Nachwuchs, wer weiß, vielleicht ist dein Ältester auch schon 16 und tut nur, als ob er 6 wäre. Wer weiß.
Ja, oder ich schätze ihn viel zu alt ein. Okay, 9 und 4. Also sehr junge Kinder noch, unter 10 beide.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich wusste im Vorfeld, dass Mark Darcy, also Colin Firths Rolle, gestorben ist. Ich wusste nicht mehr, ob es schon im dritten Teil vielleicht so war, aber anscheinend nicht. Und war deswegen nicht so wirklich überrascht. Wie war es da bei euch? Hat euch das getroffen? Hat euch da gedacht, oh mein Gott, das könnt ihr doch nicht machen, das ist doch das Traumpaar? Oder wart ihr so, dass ihr da dachtet, ja, hey, das ist doch mal ganz interessant, das bietet doch der Geschichte jetzt ein paar neue Aspekte, die sich zu ergründen lohnt. Löhnt. Ja, toll. Sam, du. Machbar.
Naja, ich sag mal so, ich wusste schon, dass er stirbt, weil es ja Monate vorher, bevor der Film überhaupt jetzt irgendwie einen Trailer bekam oder so, habe ich in den News gelesen, ja, was könnte jetzt als nächstes passieren, und dann wurde eben ergründet, ah ja, in dem einen Buch ist das passiert, also wird das wohl schlussfolgernd dann auch geschehen. Und für mich war es jetzt keine Überraschung, weil ich auch den Trailer gesehen habe. Und ja, es ist halt die nächste Stufe. Was soll passieren? Jetzt noch einmal, während sie ja doch im dritten Teil ihn ja geheiratet hat und jetzt wirklich sich für ihn entschieden hat und mit ihm jetzt auch das zweite Kind hat, soll sie jetzt noch mal irgendwie Scheidung, dies, das, weiß ich nicht. Es war die nächstmögliche Konsequenz, ne? Und für mich war das zwar irgendwo traurig für sie, aber ja, wenn die Autorin das so wollte, wollte sie das so für ihre Figur und dann habe ich das einfach akzeptiert.
Ich habe auch gedacht, wie gesagt, dadurch, dass ich den dritten nicht gesehen habe, habe ich das einfach so hingenommen, das ist wahrscheinlich im dritten passiert. Und als ich dann im Nachhinein erfahren habe, dass es erst im vierten passiert, fand ich das schon, wie du sagst, Sam, es ist eine logische Entscheidung, weil es was Spannendes ist, was diesem Charakter zu diesem Zeitpunkt im Leben passiert. Aber dann doch für einen Liebesfilm, eine Liebesfilm-Quadrologie, in der es immer darum geht, dass sie sich nicht entscheiden kann und wen nimmt sie denn, fand ich das schon eine unerwartete, mutige Entscheidung. Und es ist ja wirklich, was, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, das führt ja wirklich auch zu traurigen Szenen. Ich wollte eigentlich noch recherchieren, habe es aber vergessen, ob Helen Fielding, also die Autorin der Bücher, ob die das selbst erlebt hat, dass sie, weil irgendwie bei manchen wirkte das so authentisch.
Überleg mal, du bist ja eben mit Helen Fielding und liest dann, dass sie nur schreibt, dass ihr Mann gestorben ist.
Na gut, das erste Buch basiert ja auch auf ihrem eigenen Leben. Sie sollte ja eigentlich damals eine Kolumne schreiben, so wie ich es noch im Kopf habe, und über sich, aber das war ja dann zu persönlich und deswegen hat sie Bridget Jones ins Leben gerufen, damit sie quasi nicht das Ganze auf sich schiebt, sondern eben auf diese fiktive Figur und daraus wurde dann halt ein Roman. Deswegen ist das eine gute Frage. Ich weiß es jetzt auch nicht, ob ihr das nicht wirklich auch selbst passiert ist, aber ja.
Ich werde das recherchieren, parallel. Ich kann gleichzeitig reden, okay. Und Orangensaft, 3 Liter. Ich komme völlig durcheinander. Ich recherchiere das, ihr redet über irgendwas Spannendes.
Über irgendwas Spannendes. Ja, was soll ich da Spannendes sagen?
Hat es dich denn überrascht, du, dass das kam?
Ich wusste es ja schon. Also ich habe keinen Trailer gesehen, aber ich weiß nicht warum. Ich wusste es irgendwoher schon. Ich habe es wahrscheinlich auch irgendwo mal aufgeschnappt. Und Bridget Jones war jetzt nie so eine Filmreihe, die mir viel bedeutet hat. Also ich hatte auch nie Antipathien dagegen, aber es war mir relativ egal. Und fand zumindest diese eine Szene dann doch ganz hübsch, wo es dann jedem nochmal klar gemacht wird, okay, er ist halt tot. Was ich ein bisschen schade fand, und ich mochte halt den ersten Teil von Bridget Jones vor allem, weil der sowas Realistisches hatte. Das war natürlich eine Romanze, das war eine Komödie, aber es hatte so einen realistischen Tonus irgendwie noch.
Ja.
Und ich fand es dann irgendwie ein bisschen blöde, dass dann Mark Darcy nicht gestorben ist an Covid, weil die Covid-Grippe wird ja, oder die Pandemie muss man ja sagen, wird ja auch kurz in Nachrichten erwähnt in dem Film. Er ist auch nicht an einem Aneurysma gestorben, Herzinfarkt, Autounfall, nee, er ist halt irgendwie als Journalist ins Krisenkriegsgebiet gefahren und ist da auf eine Mine getreten. Das war so, wo ich mir dachte, boah, das ist aber arg viel für so einen Todesfall. Das hätte mir, glaube ich, besser gefallen, wenn der Todesfall ein bisschen, ich sag mal, geerdeter wäre, wenn Mark Darcy vielleicht nicht als in Anführungszeichen journalistischer Held gestorben wäre, sondern halt einfach, ja, weil seine Zeit gekommen ist.
Ja, das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Da dachte ich so, hä? Deswegen habe ich ja angenommen, dass es im Teil davor passiert ist, weil das war für mich zu absurd und kurios, um sowas einfach mal random als Grund zu nehmen. Also vielleicht ja, um anzudeuten, was er für so ein Gutmensch war. Und dieses Wort benutze ich ja als Kompliment. Aber das war ein bisschen zu absurd, um das einfach mal zu droppen im Hintergrund.
Ja, ich meine, er hat sich zwar sehr für Menschenrechte eingesetzt, war ja Anwalt, aber das war mir dann auch ein bisschen so zu weit weg. Ich weiß nicht, man hat es erwähnt, aber es hätte jetzt auch alles andere sein können. Es hätte auch ein Autounfall sein können, es hätte auch ein Herzinfarkt beim Autofahren sein können, es hätte alles sein können. Und es wäre genauso, ich bin jetzt sehr fies, egal sein können. Hm. Ich fand dafür, dass er immer sehr emotional involviert war in diese Filme, für sie auch als Figur, war er dann jetzt doch so beliebig, dass man ihm irgendeinen Tod gegeben hat.
Genau, und also das, was du gesagt hast, das war so weit weg, das war eben mein großes Problem damit, weil es gibt ja im Laufe des Films eine ganz kleine Szene, wo sie auch sich zurückerinnert an ihren Vater, so an einem der letzten Treffen mit ihrem Vater, wo er halt schon todkrank ist anscheinend, und die Szene ist halt so viel kraftvoller als alles, was du dann mit Mark Darcy halt siehst, und das fand ich ein bisschen schade, weil ich sagte schon, vor allem der erste Teil zeichnete sich halt für mich durch so einen gewissen Realismus aus und auch so eine gewisse Frische, weil damals war es einfach in Anführungszeichen ungewohnt, dass eine Frau mit normalen Körpermaßen halt so offen und so frei halt von der Leber wegredet. Ne? Und das, wie gesagt, das hat mich ein bisschen, ja, ich möchte sagen, wirklich gestört. an dem vierten Teil.
Wo du es sagst mit dem Vater, ich mochte den Vater ja immer in den Teilen. Der war immer so der süße Papa, der immer Verständnis für seine Tochter hat. So, ja, Mama dreht so ein bisschen durch, komm, ne, hier. Dann gibt sie ihm dann noch so ein Würstchen, obwohl er es nicht essen darf. Und das war so normal irgendwie. Und deswegen hat mich das dann auch emotionaler gepackt als der Tod von Mark Darcy. So, es war so, da dachte ich, oh nein, nicht der Vater. Den mochte ich so. Und dann so, ja, Mark ist tot, ja, okay. Entschuldigung.
Ja, stimmt, verstehe ich. Ja, also habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ihr habt total recht, das so gegenüberzustellen. Irgendwie, wir haben ja ein paar Szenen im Film, sie sieht ihn ja. Also sie bildet sich ein, wie wäre es, wenn er jetzt hier wäre. Oder sie merkt, dass sie ihn vermisst in dieser Szene. Die haben mich dann emotional schon erwischt. Und deswegen habe ich die zwei Tode so gar nicht gegenübergestellt. Aber klar, ihr habt recht, das hat natürlich ein anderes Gewicht, dass wir ihren Vater dann noch sehen, während sie seine Fotografie so ansieht.
Ja, als Mark da war, war das für mich auch stark. Nur halt dieses, ja, er ist da irgendwo gestorben, irgendwo im Ausland, ich weiß nicht mehr.
Der Moment, okay. Ne?
So, das war halt einfach, ja, nicht greifbar für mich. Er war einfach, ne, wenn man da irgendwie sowas mit eingebunden hätte, wie sie erfahren hat vielleicht, dass er gestorben ist oder so, dann hätte ich, glaube ich, mehr Emotionen investiert. Aber in dem Moment, ne. Mhm.
Okay, und meine Recherche hier nebenher. Also, Helen Fielding ist zwar keine Witwe, aber sie ist eine Single-Mutter von zwei Kindern. Also sie war war verlobt und es hat sie, es ist nicht genau klar, warum sich die zwei getrennt haben. Und es ist jetzt auch nicht klar, wie die das aufteilen, also ob sie wirklich 100% alleinerziehend ist, sich um ihre Kinder kümmern muss, was es ja wäre, wenn sie eine Witwe wäre. Es ist auf jeden Fall da schon ein bisschen Hintergrund da, dass sie eben auch eine Frau mit Kindern ist, die sich so ein bisschen auch mit Online-Dating dann auskennt und eben, dass man mit Leuten übers Handy eine Beziehung aufbaut, über Texts und Social Media und sowas, obwohl das Buch ja von 2013 ist, aber da gab es die Anklänge ja auch schon.
Vielen Dank für die Recherche. bevor wir mal über Bridget Jones unterhalten, würde ich gerne nochmal was abhaken, was einfach zu Bridget Jones dazugehört, nämlich die Männer. So. Die Männer. Wir haben ja ein Wiedersehen auch mit Hugh Grant als Daniel Cleaver und ich mag ja Hugh Grant. In den letzten Jahren ist Hugh Grant für mich ein Garant dafür, dass der Film nicht unbedingt gut ist, aber dass ich mal Spaß habe, wenn Hugh Grant zu sehen ist. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass seine Figur eine Charaktertiefe besitzt. Für mich war das mehr so ein Comic-Relief-Charakter, dessen Existenz in diesem Film gar nicht so wirklich notwendig gewesen ist. Aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn er zu sehen war, und das waren in den 2 Stunden, wenn wir uns hochrechnen, vielleicht 12 Minuten, hatte ich doch immer so ein grundsolides Schmunzeln auf den Lippen. Sam, wie hast du es wahrgenommen mit Hugh Grant und Bridget Jones 4?
Ich liebe Hugh Grant. So, es tut mir leid, ich liebe ihn einfach und ich freue mich, wenn ich ihn sehe. Und genauso ging es mir da auch. So, egal wo er war, ich mochte halt sein Zusammenspiel mit ihr, denn die haben halt immer noch ihre dreckige Sprache beibehalten, die sie schon im ersten Teil hatten. Und diese Chemie gab es jetzt hier auch, aber beide wussten, es ist halt, sie sind Freunde, aber sie können immer noch offen miteinander reden, beziehungsweise so dumm rum miteinander reden. Und er macht das immer noch gut. So, er hat halt diesen alten Playboy-Charme immer noch für mich drauf gehabt. Und ja, er hat ja natürlich auch seine eigenen, ja, Schwierigkeiten, alt zu werden oder damit klarzukommen. Und das fand ich sympathisch. Aber es ist auch Hugh Grant und ich fangirl ein bisschen, Entschuldigung.
Bevor jetzt Schlogger was sagt, muss ich hier kurz noch was sagen, was ich bei der Recherche herausgefunden habe. Und ja, das ist die einzige Recherche, die ich für diese Besprechung getan habe. Und zwar ist im Film ein Cocktail sehr präsent, nämlich die Dirty Bitch.
Mhm. Ja.
Und es gibt keinen Cocktail, der so heißt. Es gibt die Skinny Bitch und es gibt die Filthy Bitch. Aber es gibt keine Dirty Bitch. So, das möchte ich hiermit loswerden. Und ich gebe jetzt zurück zu Schlogger, die uns jetzt sagen wird, wie sie Hugh Grant in Bridget Jones 4 fand.
Wie ich einen Dirty Bitch mixen würde, hast du mich gefragt. Nein, also wie ich ihn fand. Ich fand auch, ich habe gehört, dass er im dritten Teil nicht mehr auftaucht. Deswegen fand ich es schön, dass sie hier ihn wieder an Bord geholt haben. Und ich mochte wirklich sehr die Beziehung der beiden. Also das wirkte irgendwie überhaupt gar nicht authentisch und realistisch, weil die Figuren halt nun mal wie heißt er denn? Nicht Mark Darcy, sondern wie heißt denn seine Rolle?
Daniel Cleaver.
Daniel Cleaver, genau. Daniel Cleaver und Bridget Jones sind. Für mich liegt es auch hauptsächlich an Bridget Jones, aber da reden wir noch drüber. Aber ich konnte mir so vorstellen, dass es diese Art von Beziehung wirklich gibt. Die haben es halt miteinander versucht und haben festgestellt, das ist nichts für uns, aber wir sind jetzt total befreundet. Wir schäkern auch noch ein bisschen. Und wie süß es ist, dass er dann einspringt und sich auch um die Kinder kümmert. Das fand ich so süß, dass so ein Charakter, der so ein Playboy ist, ganz selbstverständlich auch Bridget hilft und sich um die Kinder kümmert. Und es wirkte für mich gar nicht Hollywood-esk, sondern ich glaube, solche Beziehungen gibt es wirklich sehr viele, wenn man denn offen genug ist, sowas zuzulassen. Und das hat mich wirklich gerührt. Also das war für mich ein sehr schönes Ende für die Beziehung von diesen beiden. Hm.
Ich muss auch sagen, dass die beiden halt auch eine gute Chemie haben. Und jetzt kommt so einer meiner größeren Kritikpunkte an dem Film. Ich finde halt, dass Bridget Jones Chemie hat mit Daniel Cleaver, aber sie hat wirklich, zumindest aus meiner Warte, aus meiner Perspektive, keine wirklich brauchbare Chemie. Zum einen mit dem Lehrer Scott Walker oder Walker, gespielt von
oh Gott, ja.
Shiviti Ejiofor, den kennt man unter anderem aus 12 Years a Slave. Und ich fand aber auch, dass sie keine wirkliche Chemie hatte mit diesem Jüngling Rockstar, gespielt von Leo Woodall oder Woodall. Heute ist nicht mein Tag mit dem Namen, ich merke das schon. Ich fand es halt echt schade, weil 3 Minuten Renée Zellweger, Hugh Grant ist toll, aber sie müssen halt irgendwie auch 30 Minuten Leo Woodall und Renée Zellweger irgendwie ausgleichen. Das schaffen sie nicht für mich.
Das habe ich ja gerade schon so angedeutet. Ich habe das Gefühl, dass das an Renée Zellweger oder eben an Bridget Jones liegt. Also dass es eben die Vorgaben für ihre Rolle waren. Die ist halt, also Stu, du hast gesagt, der erste Teil wirkte für dich authentisch. Und hier...
Also im Rahmen von dem, was er war.
Genau.
Ne? Also,
aber hier, diese Rolle, ist sie jetzt eine tolle Mutter oder ist sie eine schusselige Mutter? Und ich hatte das Gefühl, dass sie manchmal trottelig ist, wenn sie es trottelig sein muss und manchmal nicht. Ich meine, das passt schon irgendwie zu der Rolle, aber hier hat es mich manchmal total irritiert. Und diese Chemie, die du oder ihr, wir alle zwischen Daniel Cleaver und Bridget Jones sehen, liegt für mich an Hugh Grant. Und ich irgendwie... würde ich die ganzen anderen Chemieprobleme auf Bridget Jones schieben. Irgendwie konnte ich die Rolle nicht so ganz greifen, weil der Film ja teilweise so ernst ist, auch wegen, weil es um Mark Darcy geht und wie sie damit umgeht und wie sie sich Sorgen macht, ob sie ihre Kinder richtig erzieht. Und dann kommt aber dieser Humor rein. Und deswegen hat sie für mich als Figur so manches rausgerissen auch.
Also ich verstehe schon ihre Figur. Ihre Figur ist halt grundtrottelig, muss man sagen. Sie ist ein Overthinker, sie zerdenkt alles so, wenn man sie ja so sieht, wie sie wirkt. Und ich finde, mit manchen Figuren funktioniert das gut, wie du schon sagst. Mit Daniel zum Beispiel funktioniert das super. Aber ich konnte mit diesem Rockstar gar nichts anfangen. Den fand ich urstanstrengend. Ich fand den Schauspieler auch absolut nicht, also er soll ja so einen super sexy, hotten, jungen Typen spielen, der sie ja rettet und oh mein Gott, und er schreibt ihr jetzt so, er war mir so egal. So egal war mir schon lange keine Filmfigur mehr. Und er hatte für mich so keinerlei Funken. Nur wenn du so einen jungen Hugh Grant, wenn du ihn siehst in Bridget Jones 1, wie er dann in den Raum kommt, so er hat eine Wirkung, er ist irgendwie, er ist ein junger Brite da, der steht da. Aber dieser Rockstar, Leo Woodall heißt der, glaube ich, ne?
Ja.
Boah, nee, gar nicht, null. Auch der Lehrer, das war selbst der Lehrer für mich so ein bisschen mehr, auch wenn der nicht so, also ich habe diese Storyline, habe ich nicht so gefühlt. Aber nee, ich verstehe, was du meinst mit Bridget, aber ich glaube, ihr Problem ist auch einfach, dass sie komplett in Trauer ist und nicht weiß, wie sie damit umzugehen hat, bis es ihr nicht irgendwer sagt. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass Mark Darcy so diese Konstante in ihrem Leben war, die ihr so diese Ordnung gegeben hat. Ich meine, selbst ihr Sohn am Anfang des Films hilft ihr da bei den brennenden Spaghetti und so weiter, während er eigentlich, ja, nur Kind sein will. Und ich glaube, das kommt mit der Zeit, in dem, ja, dann diese Nanny und noch andere Figuren dann irgendwie helfen, dass sie sich wieder was aufbaut. Aber nee, dieser Rockstar, es tut mir leid, ich habe den null gefühlt. Der war für mich so... Wenn er da war, war er anstrengend und ich dachte, oh Gott, bitte besetzt doch irgendwen, der wenigstens, naja, Ausstrahlung hat. Tut mir leid. Ja.
Und ich muss halt auch sagen, es gibt relativ zu Beginn des Films eine Szene, wo der Lehrer Scott, Rockstar und halt Bridget Jones an so einem Baum sind. Und bei dieser Szene dachte ich mir schon, Leute, ich weiß, warum ihr das macht, was ihr gerade da aufbaut. Und war dann aber letzten Endes dann doch überrascht, wie lange der Film wirklich mich glauben lassen will, dass dieser Lehrer keine größere Rolle mehr in ihrem Leben spielt. Und das dann aber viel zu spät für meinen Geschmack dann doch noch wieder aufrollt, dafür aber halt wirklich eine gefühlte Ewigkeit mit diesem Rockstar-Typen da verbringt. Und das kann man ja auch mal sagen, der Film geht 2 Stunden und ich finde, die merkst du sehr deutlich. Das ist kein besonders langatmiger Film, aber wenn ich eine Uhr angehabt hätte im Kino, hätte ich mehr als einmal drauf geguckt.
Ich hatte halt, der will ja auch, packt ja auch viel rein in den Film. Du hast erstmal ihre Verarbeitung von Mark Darcys Tod. Dann kommt Rockstar dazu und dann noch der Lehrer. Was mich auch total überrascht hat. Ich wusste ja mal wieder nichts über den Film und ich hätte auch irgendwie nicht erwartet, dass der Lehrer dann noch kommt. Ich hätte wirklich gedacht, es geht darum, dass sie eben die Chance hat mit einem jungen, sehr süßen Typ. Also ich fand schon, also für mich, also Rockstar, ja, ne? Also, dass sie sich dann halt da entscheiden muss, gehe ich dem nach und wie viel ziehe ich da raus? Und das hätte mir vollkommen gereicht. Und dass dann plötzlich dann noch dieser Lehrer, von dem ich, wie du auch sagtest, du überhaupt keine Chemie vorher, dachte ich, hä, wo kommt das denn her? Das habe ich überhaupt nicht, es wirkt wie so aus dem Arsch gezogen.
Ja.
Das hat mich dann ein bisschen überrascht und hat auch für mich, das war dann zu schnell hinten dran, dass es den ganzen Film darum ging, dass sie über Mark, dass sie eben daran noch zu knabbern hat und dann plötzlich, bäm, übrigens, wir haben's. Und zu dem, was du meintest, Sam, zu dem Rockstar, also ich fand ihn, wie gesagt, schon, der hatte für mich schon eine Aura, also ich mochte, wie er aussah, aber es ist halt null nachvollziehbar, warum der, vor allem aufgrund dieser Szene, wo sie dann alle zu dritt sich kennenlernen und an einem Baum hängen, dann plötzlich Bridget anmacht und noch weniger, warum es dann in der Geschichte, also dazu kommt, wozu es kommen wird. Da dachte ich so, hä, warum sagt er das denn jetzt? Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ich dachte, das ist jetzt, also da, es führt jetzt dahin, wo es in der Mitte des Films scheinbar hinführt und fertig. Und das ist auch okay, weil es zeigt dann eben auch so bestimmte Probleme vom Online-Daten. Also das, wie die Figuren sich verhalten, vor allem die zwei Männer dann eben, also die noch lebenden Männer, bis auf Hugh Grant, das fand ich sehr hingeschrieben und habe ich nicht verstanden. Also ich hätte es cooler gefunden, wenn sie wirklich, die hat dann halt einfach, für sie überdenkt alles mit dem jungen Typen und der junge Typ, keine Ahnung, beendet es dann einfach, sie wird geghostet, dann muss sie damit klarkommen und dann befasst sich wieder mit Mark Darcy, konzentriert sich mehr auf ihre Kinder und besinnt sich darauf, wie du meintest, Sam, irgendwie ohne Mark es zu schaffen, Ordnung in ihr Leben zu bringen, beziehungsweise es muss ja nicht alles, es kann ja ruhig noch unordentlich sein in der Wohnung, aber sie könnte es vielleicht mal schaffen, Spaghetti zu kochen, ohne dass ihr Sohn den Feuer löschen muss.
Alleine, dass diese Spaghetti angefangen haben zu brennen, ist, naja.
Also. Das teste ich jetzt mal.
Ja, für mich war das halt so ein weniger dieses, wie früher, so werden sie nicht, ne, das ist ja dieses typische eigentlich aus den ersten Filmen gewesen, sondern einfach nur, ja, wer wird's denn jetzt und warum? Und wieso? Und das mit dem Lehrer, wie du schon sagst, es war nachher so hingeklatscht. Also er war zwar immer irgendwie da und es gab auch die eine oder andere Szene, die so ein bisschen, ja, unangenehm für sie war und der Lehrer sie dann so ein bisschen so beäugt hat und dachte, was zum Teufel ist das für eine Frau? Was macht sie da? Aber das war mir noch zu wenig. Ich hätte mir gewünscht, dass man mehr mit, also wenn man schon in diese Richtung gehen möchte, dann viel mehr mit dem Lehrer hätte einbauen können, dass er immer wieder, dass er auf die trifft und immer wieder irgendwelche lustigen Situationen da sind, wie das eben bei den anderen Teilen der Fall war. So immer so, dann hätte ich diese Chemie auch irgendwo verstanden, aber dann, ja, waren die mal etwas länger zusammen unterwegs, ohne es jetzt zu spoilern, und dann war diese Chemie auf einmal da, so, und dann weiß ich nicht, das war mir einfach zu
lag
plump.
An den Marshmallows.
Ja. Du musst halt gefühlt gezwungen irgendwie zwei Männer reinkriegen. Es gibt keinen Bridget Jones Film ohne zwei Männer. Also hast natürlich Mark Darcy und Daniel Cleaver in den ersten beiden. Dann bei dem Babyfilm hast du ja hier McDreamy aus Grey's Anatomy und Mark Darcy. Und jetzt, du kannst keinen Bridget Jones haben, ohne zwei Männer zu haben. Und es wäre schöner, wenn der Film sich getraut hätte, dass diese zwei Männer eben der tote Mark Darcy und der noch lebende Lehrer sind. Das hätte ich viel cooler gefunden.
Was mich auch teilweise gestört hat, und das ist jetzt so ein bisschen Spoiler, aber ich will ehrlich sein, ihr seht das Poster und es sollte klar sein, wie dieser Film enden wird. Auch wenn ich absolut mit Sam d'accord gehe, dass dieser Rockstar wirklich eigentlich furchtbar war von der Ausstrahlung her.
Okay, ich nehme ihn, alles cool.
Sehr gut, wir müssen
uns streiten, perfekt.
Ja. Aber ich fand es halt irgendwie auch traurig, dass der Film wieder auf dieser Note endet. Ja, such dir mal lieber einen in deinem Alter. Also das fand ich ein bisschen blöde. Auch wie das so aufgelöst wird. Also er ghostet sie ja. Wir erfahren nicht, warum er sie wirklich ghostet. Das ist einfach so, das wird. Aber ich finde das ein bisschen arg. Halbseiden erklärt.
Ja, verstehe ich. Aber ja, es ist auf jeden Fall, darüber kann man, wenn mich jemand aus diesem Grund ghosten würde und taucht dann wieder auf, dann wird hier aber erstmal Wiedergutmachung auf dem Plan stehen. Also das ist eine beschissene Art, sich zu verhalten. Ich will, das kann nicht. Ja. Also es gibt einen Grund, aber keine Entschuldigung.
Und das fand ich halt eben, also irgendwie schwebte das so für mich zu sehr mit, nach dem Motto, ja, du hattest jetzt dein Spaßmädchen, aber guck mal, du bist auch schon, ne, über 40 oder 50, ne, hol dir mal lieber einen in deinem Kaliber. Und auf der einen Seite bin ich ganz froh, weil der hatte dann doch ein bisschen mehr Chemie als der andere, aber es tat mir für sie auch ein bisschen leid. Sowieso habe ich mich ganz oft dabei ertappt, wo ich mir dachte, also das Publikum um mich herum hat gelacht und ich verstehe das auch. Allgemein muss man sagen, also Sam und ich haben den zusammen im Kino geguckt und die Stimmung im Kino war wirklich gut, also der kam sehr gut beim Publikum an. Aber ich habe mich öfters dabei ertappt, dass mir Bridget Jones auch einfach nur leid tat. Wirklich leid. Also wenn sie halt einfach mit der Situation überfordert ist, wenn sie halt wieder seit gefühlten Ewigkeiten sich Fragen stellen muss, welche Kondome habe ich denn am besten dabei und solche Sachen, ja. Und das fand ich, also es hätte mir persönlich besser gefallen, wenn man sich mit der Thematik ein bisschen ernsthafter auseinandergesetzt hätte. Natürlich ist das eine Komödie, aber mir war es manchmal einfach echt zu platt dafür.
Das sehe ich anders. Ich fand, dass zumindest dieser Moment, wie sie dann damit umgeht, der hat mir gefallen. Also ich fand es gut, weil sie kriegt ja die Chance, mit Rockstar wieder zusammenzukommen, weil er ja, wir spoilern ja hier, weil er ja völlig an den Haaren herbeigezogen ihr sagt, nachdem er sie geghostet hat, ach ja, übrigens, ich liebe dich, okay. Und sie entscheidet sich dann aus sich selbst heraus, dass sie das doch nicht möchte. Und das fand ich erwachsen. Und zwar mochte ich auch den Grund, dass sie eben, nicht weil sie älter ist, sondern weil sie so viel mehr Erfahrungen gemacht hat, die er nicht mit ihr teilen kann. Also ich kenne das ja allein schon, ich war ja auch Single mit zwei Kindern und es ist dann wahnsinnig schwer, jemanden zu daten, egal ob er jünger, älter oder gleich alt ist, der eben keine Kinder hat, weil das eine Erfahrung ist, über die man manchmal diese Gräben darüber, da Brücken zu bauen, das ist halt wahnsinnig schwer. Und das habe ich eben so gesehen, dass sie halt sagte, ich wäre gern mit dir zusammen und es liegt nicht am Alter, sondern es liegt an den Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe und du nicht. Und zwar bei ihr in ihrem Fall zwei Kinder und dann auch noch der Tod und wahrscheinlich eine lange Beziehung eines geliebten Menschen. Also das fand ich in Ordnung.
Wie war es bei dir, Sam?
Ich fand's auch, ich sehe das genauso wie Schlogger, muss ich ehrlich sein. Ich fand's gut, dass sie selbstbestimmt mal gesagt hat, nein, ich möchte das nicht mehr, weil andauernd sagt jemand, ja, du musst wieder arbeiten gehen, du musst mal wieder daten. Die eine installiert hier eine App, der nächste sagt, du musst arbeiten gehen. Weißt du, was ich meine? So die ganze Zeit sagen die Leute, ja, es ist 4 Jahre her, du musst das machen, du musst das machen. Und jetzt hat sie wirklich mal was gemacht aus eigener Intention heraus und hat gesagt, nein, ich möchte nicht, dass mit mir so umgegangen wird. So, und ciao. Und das fand ich stark. So, da gebe ich dir recht. Ich meine, ich verstehe deinen Punkt, Stu, absolut, dass du sagst, ja, hey, warum hat sie denn jetzt nicht mal, ne, so diese Wand gebrochen und gesagt, ich komme jetzt mal mit dem jungen Typen wieder zusammen. Aber andererseits hat er sie halt auch wie Mist behandelt und hat auch noch den Kuchen mitgenommen, ekelhafter.
Stimmt.
Ich mag ihn nicht.
Und, was mir auch gerade einfällt, er ghostet sie ja und es ist, spricht auch für ihre Trotteligkeit, aber sie schreibt ihm ja immer und immer wieder. Und wenn du geghostet wirst, dann schreibst du vielleicht ein paar Tage noch und irgendwann sagst du, ey, das ist es nicht wert, das ist mein Stolz, es geht nicht mehr. Und irgendwie ist auf einer Seite ja ihre Trotteligkeit, weil sie eben naiv ist vielleicht, dass sie ihm immer und immer wieder schreibt, andauernd immer wieder. Aber irgendwie fand ich das auch total mutig, weil ihr ist in dem Fall, sie ist sich nicht zu stolz dafür. Sie möchte halt eine Erklärung haben. Am Anfang möchte sie noch mit ihm wieder zusammenkommen und sie schreibt ihm immer wieder, weil sie das möchte. Und irgendwie fand ich das auch beeindruckend. Also so sehr ich es wollen würde, irgendwann würde ich halt sagen, nö, da bin ich jetzt zu stolz dafür. Ich schreibe jetzt nicht mehr. Und das fand ich irgendwie ganz süß.
Also, um mal hier kurz meine Ehre zu retten. Ich verstehe das und finde es absolut korrekt, dass sie sich von ihm trennt. Was mich halt stört, ist allgemein die Handlung. Dass er sie halt so in Anführungszeichen fallen lässt. Unbegründeterweise. Das finde ich schade. Ich glaube, es hätte mir persönlich mehr gefallen, wenn der Film mir einfach erzählt, guck mal, da ist eine Frau, die ist, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Jahre älter als ihr Liebhaber, und das kann aber trotzdem auch funktionieren. Denn, seien wir ehrlich, andersrum ist es relativ problemlos machbar. Das haben wir schon öfters gesehen.
Aber es hat ja funktioniert, nur er hat irgendwann, hat halt Schiss gehabt.
Knacks gekriegt, ja.
Das ist nicht meine Vorstellung von dem Happy End, was ich mir vorgestellt habe, für meine Bridget.
Ja, für meine Bridget ist sie natürlich mit Mark Darcy noch zusammen. Also es ist ja eh eine Frechheit, dass der jetzt tot ist.
Ja, ja. Bevor wir nochmal um ein ganz großes Thema uns kümmern, nämlich um Bridget Jones bzw. Renée Zellweger. Eine Frage an euch. Hattet ihr auch ein bisschen das Gefühl, dass der Film echt vollgestopft ist mit Figuren? Als Beispiel, gerade eben schon erwähnt, diese Nanny, gespielt von Nico Parker, die kennt man unter anderem aus The Last of Us, da war sie die Tochter von Pedro Pascal, Chloe, glaube ich, heißt die Rolle, wo ich dachte, die wird am Anfang so aufgebaut, so ein bisschen, als wäre die wirklich wichtig, aber ist sie dann letztlich nicht? Also ich hätte sie nicht gebraucht. Emma Thompson, okay, als Gynäkologin, die ist ganz amüsant, das gebe ich ihr. Isla Fischer hat, warum auch immer, ein Cameo. Diese ganze Freundesblase ist alles schön und gut, aber mir waren da wirklich zu viele Figuren drin. Sammy, war es da bei dir?
Naja, viele waren ja auch Verweise auf ältere Teile. Ne? Ich meine, Emma Thompson hat ja im Teil zuvor auch mitgespielt und hat ja immer dann wieder jongliert zwischen Mark Darcy und ich weiß gar nicht mehr, wie der andere hieß, der andere potenzielle Vater von Bridget's Baby. Deswegen fand ich das ganz cool. Ich habe mich gefreut, dass sie wieder dabei war. Aber ich gebe dir recht, es waren arg viele Figuren dabei. Es waren diese ganzen Mütter dabei mit dieser Storyline, über Mutter mit ihren Zwillingen, die alle so perfekt sind. Und dann noch der und die alten Freunde. Ich fand, es war okay, dass sie da waren, aber ich fand, sie waren zu viel da. So, sie waren immer mal wieder und irgendwie gefühlt für mich alle 8 bis 10 Minuten musste irgendwer von den Freunden mit eingebaut werden oder von den alten Figuren eingebaut werden, weil ich das Gefühl hatte, man wollte Bridget auch nicht mal einfach mal alleine was hinkriegen lassen. So auch als Rockstar dann kommt und sich wieder meldet, ist sie auch umgeben von Leuten. Als das passiert, es sind immer Menschen da. So, es sind permanent irgendwo um sie herum irgendwelche Menschen, entweder von früher oder die jetzt in den Film eingeführt wurden. Sie ist nie irgendwie für sich, habe ich so gefühlsmäßig den Eindruck gehabt.
Oh, das fand ich ein bisschen zu viel.
Jogger, hör auf, Ärger mit dem Urheberrecht.
Okay, stimmt, sorry. Ja, sie wollte halt nicht mehr all by herself sein. Aber ja, finde ich interessant, habe ich auch nicht drüber nachgedacht.
Okay, Jogger, was sagst du zu den ganzen Nebenfiguren?
Ja, ziemlich viele. Also man muss ja auch sagen, die Themen in den ersten Teilen, es geht viel ums Gewicht und sie war ja im ersten Teil schon Mitte 30, Anfang 30. Das heißt jetzt, dadurch, dass er 2001 war, habe ich es ja vorhin ausgerechnet, muss sie jetzt Mitte, Ende 50 sein und das ist für sie kein Thema mehr. Jetzt haben wir eben die Mütter, um zu zeigen, es geht darum, erziehe ich meine Kinder richtig im Vergleich. Wir haben die Jungs, um das Gefühl zu haben, okay, wie date ich eigentlich jüngere Leute? Wie funktionieren Dating-Apps? Wie ist es mit dem sich verlieben per Textnachrichten, keine Ahnung. Da wurde halt sehr viel reingequetscht, weil es irgendwas hatte, was, das stimmt, dann ist sie noch Witwe. Oh Gott, ja, also es war viel zu viel, was sie da irgendwie. Wo ist das gute alte Gewicht geblieben? Nein, das war ein Scherz. Ich will natürlich nicht, dass man sich mit Mitte, Ende 50 auch noch Sorgen um sein Gewicht machen muss. Das war schon okay so. Und kurze Antwort: zu viele Figuren, ja.
Aber was ich cool fand, es gab viele Verweise auf die älteren Filme, zum Beispiel ihr halb durchsichtiges Outfit, als sie sich was raussucht an Klamotten. Das fand ich sehr, sehr cool. Und später auch nochmal so ein Rückblick auf die alten Filme. Das fand ich sehr nice. Ich habe eine gehört, die hat da irgendwie 30 Easter Eggs gefunden. Die hat sie in einer Minute runtergebrochen und ich dachte, oh mein Gott, das ist mir alles gar nicht aufgefallen. Aber das mit dem halb durchsichtigen Outfit, da musste ich halt dran denken. Und das fand ich sehr sympathisch, dass man das auch nochmal eingebaut hat.
Kommen wir mal zu der Hauptdarstellerin, Oscar-Preisträgerin Renée Zellweger. Oscar bekommen für das Biopic Judy. Seltsamerweise danach wirklich erstmal wieder gar nichts gemacht gefühlt. Und jetzt halt eben ist sie mit Bridget Jones 4 zurück. Und Sam und ich, wir haben ihn in der deutschen Synchro-Fassung gesehen. Schlogger, in welcher Fassung hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn auf Englisch gesehen.
Okay. dann beneide ich dich ein bisschen, ja. Denn ich muss sagen, ich fand die deutsche Synchronstimme von Richard Jones, und ich weiß nicht, ob es die gleiche ist wie vor 24 Jahren, aber ich fand die so nervig. Diese Frau, egal was sie gesagt hat, sie klang immer wirklich wie so ein kleines Dummerchen, wie so das kleine naive Dummerchen. Das fand ich anstrengend und echt furchtbar. Sam, ist es dir auch so gegangen?
Ja, also mehr oder weniger schon. Ich glaube, es müsste noch die gleiche Synchronstimme sein, aber ich glaube, sie hat sie so gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Englischen war, aber ich hatte zwischendurch das Gefühl, ich höre jemanden, der weitaus älter ist, der aber so tut, als wäre er Anfang 20 und würde die ganze Zeit so reden. Und ja, jetzt weiß ich gerade nicht, was ich mir sagen soll. So. Und das fand ich teilweise auch sehr anstrengend und hat sie dann in so ein oder zwei Szenen unsympathisch gemacht, bis mein Gehirn dann geschaltet hat und ich dachte, nee, du musst dir nochmal auf Englisch gucken irgendwann. Das passt gerade absolut nicht zu dem, was sie da gerade gespielt hat. Da ging es mir so wie dir, also nicht die ganze Zeit, aber es gab so ein paar Szenen, da dachte ich, ach Gott, du bist doch gar nicht so blöd. Also du spielst doch auch gerade nichts Blödes, aber warum redest du so blöd?
Ja. Oh, das klingt ja anstrengend. Ja, also nee, das kann ich jetzt nicht ganz beurteilen, ob sie irgendwie blöd gesprochen hat, absichtlich im Original, aber ich glaube nicht. Sie spielt halt so, wie du gerade ja, die Stimme beschrieben hast.
Und die Stimme im Deutschen war schon, puh.
Okay, ja, da bin ich aber echt froh. Ich muss ja auch, ich hatte auch vergessen, dass Renée Zellweger ja eine Amerikanerin ist und dann im britischen Film mitspielt. Das fällt mir natürlich überhaupt nicht auf, weil ich nicht so gut erkenne, ob jemand authentisch britisch spricht oder nicht. Und es wäre natürlich auch völlig Quatsch gewesen, jetzt im vierten Film jemand anderen zu casten. Aber das ist vielleicht was, was jemandem, der native spricht, sowieso generell stört bei ihr, dass sie vielleicht nicht perfekt britisches Englisch spricht.
Ja, was, ich will nicht sagen, dass es mich stört, aber ich finde halt, dass es mir schwerfällt, bei ihr die Emotionen wahrzunehmen, um es mal ganz hart auszudrücken. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Es ist ja wohl klar, dass sie wohl ein paar Schönheits-OPs hatte. Ich weiß nicht, ob es aus freien Stücken war. Ich weiß nicht, ob es aus gesundheitlichen Gründen war. Ich weiß es nicht. Es geht mich auch nichts an und jeder so, wie er möchte. Aber wenn ich es halt vergleiche mit der Bridget Jones von vor 24 Jahren, und natürlich passiert da viel, auch ohne OPs, aber ich hatte einfach Probleme. Für mich hatte diese Mimik oft so was sehr Kaltes, was sehr Erstarrtes. Und diese Augen haben mich wahnsinnig gemacht. Die hatte gefühlt immer so zugekniffene Augen.
Ja.
Und ich habe gerade das Poster vor mir, wo die Augen halt einigermaßen weit offen sind. Aber pass auf, bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte jetzt hier keinen Rant machen von wegen scheiß Schönheits-OPs oder so. Das möchte ich gar nicht erst anfangen. Aber ich kann es nicht verschweigen. Ich hatte wirklich wegen ihrer Optik, wegen ihrem Gesicht teilweise Probleme mit der Mimik und damit halt eben auch mit der, ich nenne es mal mit der Dramaturgie. Geht es mir da nur alleine so? Und wenn ja, Schlogger, darfst du mich jetzt gerne geißeln?
Nein, also mir ging es leider schon immer mit Renée Zellweger so. Ich spreche sie richtig aus. Also schon im ersten Teil auch. Es ist so ähnlich wie Kirsten Dunst. Die kann ich auch nicht angucken. Die hat, wenn ich die sehe, sehe ich nur, wie ihre Augen hängen. Und es tut mir total leid. Jetzt bin ich wieder hier der Oberfläche. Es gibt auch genug Männer, wo mir das so geht. Manche Leute haben halt so ein Feature. In irgendeinem Film habe ich gelernt, das heißt Kill oder so. Also das Teil, das Feature, wo man immer hinguckt. Und das ist bei Renée Zellweger ist ein bisschen ihr Mund und es sind eben auch ihre Augen. Und wenn man aber in diesen Film geht und ihn sich anguckt, dann weiß man ja, worauf man sich einlässt. Deswegen ist diese Kritik, keine Ahnung. Also mich lenkt ihre Augen, lenken sie auch ab, aber das hat mir jetzt den Film nicht versaut.
Sam, deine Meinung zu Renée Zellwegers Gesicht?
Oh Gott, das ist so schwierig. Ich verstehe den Punkt. Es gab so ein paar Szenen, da konnte ich überhaupt nicht einschätzen, was sie da gerade fühlt und habe mich dann einfach auf das verlassen, was sie gesagt hat und habe das dann einfach akzeptiert. Aber es ist manchmal echt schwierig gewesen, da gebe ich euch recht. Wie gesagt, es ist eh schwierig. Ich beurteile Menschen sehr, sehr ungern nach ihrer Optik. Aber
ja, sorry.
Ich weiß, was sie meint, absolut. Ich hatte auch so zwei, drei Momente, da dachte ich, oh Gott, ich sehe nur Pausbäckchen und ganz kleine Augen, wie so ein Chipmunk. Aber es tut mir leid.
Ja, aber so sah sie halt im ersten Teil. Das ist halt ihr Gesicht so, das genau. Also das, ja. Ja, so ist es halt.
Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt zu Bridget Jones, verrückt nach ihm?
Die Kinder fand ich süß. Die fand ich gut gecastet.
Kinder interessieren nicht.
Kinder interessierst du nicht.
Ja.
Ja, ich habe jetzt auch keine Kinder, aber ich fand, normalerweise nerven mich Kinder in vielen Filmen, weil ich mir denke, warum bist du so dumm? Wenn ich das gemacht hätte, hätte meine Oma mir einen Nackenschlag gegeben. Das hat sie noch nie getan, aber wahrscheinlich hätte sie das in dem Moment getan. Aber die Kinder fand ich sehr relatable. Die kleine Tochter, die auch so ein bisschen nach ihr, ne, strebt, sage ich jetzt mal, der auch ein bisschen trottelig ist so an der einen oder anderen Stelle. Und der Sohn, der doch eher so Mark Darcy in Reinkarnation ist. Aber das fand ich gut. Ich fand, die war mich nicht genervt. Das gibt denen 5 von 5 Gummipunkten.
Süß, okay, ja. Ja, aber ich habe sonst auch nichts zu sagen mehr.
Gut, dann können wir zum Fazit kommen. Und weil ich hier der Hahn im Korb bin, fange ich einfach mal an. Und ich sagte schon, bei der Vorstellung, die ich besucht habe, war auch die Sam dabei und das Kino war voll und die Stimmung war gut. Der Film kam wirklich sehr, sehr gut bei der anwesenden Zuschauerschaft an. Für mich war es einfach nichts. Ich fand den nicht wirklich schrecklich, aber ich fand den irgendwie nicht mehr so charmant und so originell wie den ersten von 24 Jahren. Also, da sollte man halt sagen, der macht ein paar Sachen ganz gut, der macht ein paar Sachen meiner Meinung nach nicht besonders gut. Er ist zu lang und ich kenne sehr viele Leute, die aber mit diesem Film sehr viel Spaß haben werden. Deswegen mein Tipp, wenn ihr die Vorgänger gesehen habt und die, oder zumindest einen von denen wirklich mochtet, dann geht gerne am 27. Februar ins Kino, weil ich glaube, dann werdet ihr mit Richard Jones 4 durchaus euren Spaß haben. Ich hatte keinen Spaß, ich hatte aber auch keine furchtbare Zeit, es war einfach nicht mein Film. Schlogger, mach du mal weiter.
Ja, so ähnlich wie du. Ich war überrascht, dass dieses Thema mit dem Tod des geliebten Partners kommt und dann auch der alleinerziehenden Mutter und wie es dann eben ums Daten geht. Das hat mir sehr gut gefallen. Es hatte durchaus erwachsene Momente, auch wenn man ihn dann sieht, und das hat mich dann auch berührt. Was mich dann gestört hat, war, dass es eben wirkte, als würden gezwungenermaßen wieder zwei Männer ins Spiel gebracht werden müssen, einfach weil das eben so ist. Und das hat sich nicht organisch angefühlt und war auch nicht nachvollziehbar. Aber ich denke auch, dass die Leute, die Bridget Jones Fans sind, dass die auf der einen Seite sehr wütend sein werden, dass Mark Darcy gestorben ist. Aber wenn sie sich damit abfinden können, dass sie hier wahrscheinlich mit dieser Erwachsenen und eben wenn sie sich in einer anderen Lebensphase befindenden Bridget Jones durchaus auch eine gute Zeit haben können, da sie eben ihre Besondershaftigkeit, dass sie eben so ein bisschen naiv ist und manchmal die Dinge auch ein bisschen anders sieht, was ja sehr, sehr süß ist teilweise, dass man hier auch wirklich seinen Spaß dann haben kann. Gewohnte Britney Spears, genau, Bridget Jones.
Ja, dann bleibt noch eine übrig. Sam, warum ist für dich Bridget Jones folgt nach ihm der Film des Jahres?
Ist er wahrscheinlich nicht. Aber ich denke mal, für die Zielgruppe, die mit Bridget Jones so mitgewachsen ist, wird es ein Knaller sein. Ich glaube, die werden damit ihren Spaß haben. So wirkte es gestern auf jeden Fall. Und wenn ich, glaube ich, an meine Mom denke, die sie auch sehr gerne mag, glaube ich, die wird zufrieden aus dem Kino kommen, ne? Und da viele Sachen gar nicht so zerdenken, wie wir das vielleicht tun. Ich war an einigen Stellen sehr unterhalten, an anderen Stellen etwas weniger. Es war für mich ein guter Film, den ich wahrscheinlich zum Bügeln wieder gucken werde.
Zum Alles Bügeln, klar. Geil.
Gut. Vielleicht hört ihr ja auch gerade diesen Podcast beim Bügeln und stellt fest, hey, das macht irgendwie Spaß, den Teleschnapptisch zu hören und dabei zu bügeln. Dann gern geschehen, machen wir gerne. Guckt mal bitte auf unserer Webseite nach www.tele-stammtisch.de. Da findet ihr alle unsere Podcasts und noch vieles mehr. Außerdem haben wir einen Discord-Community-Server. Schaut da einfach mal in die Shownotes, da findet ihr die Links dazu. Übrigens auch direkt den Link zu Sam von Nerdshit, die uns mal hier wieder geholfen hat. Vielen Dank dafür. Ich sage jetzt erstmal au revoir. Ja, genau, Französisch, denn ich bin gebildet. Ich danke fürs Zuhören und dann sagt die Sam Tschüss und der Schlogger gebührt das letzte Wort. Tschüss.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Ciao.
Ciao, ich muss mich jetzt wieder irgendwo anmelden, um Rockstar endlich zu finden in irgendeinem Datingportal. Tschüss, ciao.